Ja, ich möchte auch die, die noch dazugekommen sind, auch heute Abend herzlich begrüßen und natürlich alle, die am Telefon mithören. Albert Schweitzer hat in Afrika eine interessante Krankheit vor 100 Jahren entdeckt, und zwar ist es die Schlafkrankheit. Daran sterben in Afrika im Jahr ungefähr 50.000 bis 60.000 Menschen. Jetzt werden Sie sagen, oder werdet ihr sagen, Schlafkrankheit, also wie kann man denn an der Schlafkrankheit sterben? Ja, es ist ein Stich der Tsetse-Fliege, man hat es festgestellt, und viele sind befallen und wissen das eigentlich gar nicht, laufen noch putzmunter herum, und wenn man da nicht schnell was macht, dann wird man eben von dieser sogenannten Schlafkrankheit durch die Tsetse-Fliege ausgelöst befallen, und ja, wie gesagt, es sterben jährlich noch rund 60.000 Menschen, überwiegend Afrikaner, an dieser Schlafkrankheit. Aber ich will heute Abend nicht über die Schlafkrankheit mit euch sinnieren, sondern es kann auch sein, dass die Schlafkrankheit auch bei uns grassiert. Und zwar gibt es ja auch eine geistliche Schlafkrankheit. Und manche merken das vielleicht gar nicht und werden dadurch infiziert, wie durch einen Stich einer Tsetse-Fliege, und sie führt dann zum geistlichen Tod. Man fühlt sich erst noch ganz gut, aber irgendwann befällt die Krankheit einen dann wirklich und man merkt, ich bin da abgedriftet und bin eben nicht immunisiert dagegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder in Gottes Wort vertiefen, und deshalb fängt auch der Apostel Paulus das Kapitel 5, beziehungsweise ich nehme mal die Verse ab Vers 14b, wer es mitverfolgen möchte, der kann es gerne tun, Epheser 5, da geht es ums Aufwachen. Erstens Aufwachen. Ich lese ab Vers 14, wer es mitverfolgen möchte, Vers 14b. Wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist erstmal der erste Teil, den ich hier an dieser Stelle, mit dem ich anfange. Wach auf, wach auf. Wir brauchen so einen Wecker, weil wir, denke ich, alle in der Gefahr stehen, in die Schlafkrankheit zu verfallen. Ich hoffe, dass jeder heute Abend richtig auch körperlich wach ist und dabei ist. War ja schon ein langer Nachmittag für viele. Wir haben schon mehrere Bibelarbeiten gehört und alles. Das Erste, wach auf, der du schläfst von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Wach auf, Jesus ist da, Jesus neu entdecken. Das ist ganz wichtig, dass Paulus das immer wieder auch der Gemeinde vor Augen führt. Nicht die einzelnen Hinweise, die sind auch wichtig, aber das Wichtigste ist, Jesus entdecken, Jesus ist da, er ist in unserer Mitte, er ist der auferstandene Herr und er hat uns von den Toten auferweckt, wenn wir zu ihm gehören. Durch seine Auferstehung begegnet uns echtes und ewiges Leben. In Jesus hast du alles, was du brauchst zum Leben und zum Sterben. Er hat in dein Leben eingegriffen, er hat dir Gnade und Vergebung geschenkt, er hat dich aus der Todeszone ins Leben gerufen und er ist es, der seit Ostern und seit Pfingsten überall auf der Welt Menschen aus allen Generationen herbeiruft und sie zu seiner Gemeinde zusammenstellt. Und wer hätte das gedacht, dass es in Ephesus, ich habe es gestern Abend erwähnt, einmal eine Gemeinde gibt bei diesem Durcheinander, bei diesem multikulturellen Flair und all dem, was in dieser Großstadt passiert ist. Und dieser Jesus ist heute mitten unter uns, er spricht uns zu, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also das gilt mal ganz vorneweg. Wach auf und entdecke Jesus ganz neu. Er ist in unserer Mitte. Nun werdet ihr sagen, ja, du, was sagst du denn nur, es ist ja selbstverständlich. Nein, es ist leider nicht selbstverständlich. Wir entdecken oft ganz anderes und vieles, was so nebensächlich und was weiß ich ist. Aber Jesus ist in unserer Mitte, er ist der Herr. Um ihn versammeln wir uns. In seinem Namen kommen wir zusammen, auch heute Abend. Auch wenn wir das jetzt nicht explizit vorneweg gesagt haben, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich freue mich immer, wenn das in einem Gottesdienst vorneweg gesagt wird. So als Präambel. Wir sind nicht im eigenen Namen, wir sind im Namen Jesu zusammen. Und das ist was Wunderbares. Also, das ist das Erste, wach auf und entdecke Jesus neu. Dann zweitens, wach auf, schau hin und prüfe. Und prüfe. Wir sollen alles, was offenbar wird im Lichte Gottes, auch prüfen. Prüft, heißt es in Vers 10 im Kapitel 5, was dem Herrn wohlgefällig ist. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir sollen also nach dem Wort Gottes entscheiden, und dazu ist natürlich Weisheit notwendig, die Weisheit, die uns Gott schenkt. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Weisheit ist die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und dann die richtige Entscheidung zu treffen. Wissen haben ja viele, ne? Es gab auch im KZ Professoren und Doktoren, aber die waren nicht weise. Und es gibt auch heute kluge Leute, nichts dagegen, Christen müssen ihren Verstand nicht abgeben, die dürfen ihn einschalten. Aber das hindert nicht davor, auch Torheit Entscheidungen zu treffen. Die Fähigkeit, das Leben aus Gottes Sicht zu sehen und die richtige Entscheidung zu treffen. Die Bibel sagt im Prediger 8, nach der Menge-Übersetzung, wer ist wie der Weise und wer versteht sich auf die Deutung der Dinge? Die Weisheit erleuchtet das Angesicht eines Menschen, sodass die Härte seine Gesichtszüge verwandeln wird. Und je näher wir Christus kommen, desto klüger werden wir. In der Schrift heißt es in Lukas 2, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Und in Jakobus 1 wird uns der Hinweis gegeben, wir können Gott bei Entscheidungen um Weisheit bitten. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Also wem Weisheit mangelt, der bitte Gott darum. Schenk mir Weisheit. Also ein wichtiger Punkt, prüft und schaut hin, nehmt es nicht einfach so, sondern prüft wirklich am Wort Gottes und lasst euch Weisheit schenken von ihm. Und der Jakobusbrief lädt uns dazu ein. Ein drittes, nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Und da möchte ich euch mal mitnehmen, die meisten von euch werden es wissen, dass es zwei verschiedene Zeitbegriffe in der Bibel gibt. Das eine heißt der Kairos und das andere ist der Kronos. Die Worte kann man wieder vergessen, aber es hilft dabei. Chronologie, das ist es, die Geschichte wird aufgezeichnet nach Jahreszahlen. Der Tag heute, na, wir haben jetzt 19 Uhr und fast 20 Minuten. Wir wissen, wir können auf unsere Uhr schauen und wissen genau nach der Chronologie, es wird irgendwann 20 Uhr, da werde ich müde, dann irgendwann muss ich auch ins Bett und morgen stehe ich wieder um 6 Uhr auf und vielleicht auch später. Richtig, die Uhr wird umgestellt, also auch das darf man, muss man berücksichtigen. Ein wichtiger Hinweis übrigens für den Gottesdienst morgen, ne, wenn man dann kommt, dass man nicht sich wundert, ist auch schon passiert. Also, das ist hier die Chronologie und es läuft so seine Zeit ab. Unser Leben hat so einen Zeitstrahl. Und nun ist hier der Kairos folgendermaßen dargestellt, da sitzt hier jemand am Schreibtisch und plötzlich kommt wie von oben ein Lichtstrahl hinein und er merkt, es ist jetzt die günstige Zeit, als die Zeit erfüllt war. Sandte Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Da steht das Wort Kairos und nicht Kronos. Als die Zeit erfüllt war, es war von Gott her der günstigste Moment. Wir können ja unsere jüngere Geschichte, es ist ja immer, ich fahre ja mit großer Dankbarkeit jedes Mal über die sogenannte Grenze, die es ja nicht mehr gibt. Als die Zeit erfüllt war, da waren wir wieder ein Vaterland. Das hat doch Gott gemacht. Ich kann ihm dafür nur immer, ich stimme da jedes Mal ein Lob und Danklied an. Hier war die ehemalige und so weiter. Steht ja diese braunen Schilder am Rand an der Autobahn. Ach, ist das ein Wunder. Und was hat der Honni gesagt? Die Mauer wird noch 1000 Jahre stehen oder sowas ähnliches. Ne? Na, oder ein paar Jahre mehr. Und da war nichts mehr. Wie schnell war das weg? Und das war doch wirklich ein Gottesmoment. Mit dem jetzigen Machthaber, ich weiß es nicht, aber bei Gorbatschow, vielleicht war abends, ich meine, das ist jetzt meine persönliche Auslegung, bitte nicht zu ernst nehmen, es wird zwar alles mitgeschnitten, aber egal. Vielleicht war seine Raisa abends im Bett neben ihm gelegen und hat gesagt, Michael, morgen, da lässt du die Panzer drin. Ja, und wenn eine Frau einen was sagt, dann muss man schon horchen, ne? Das ist ja klar. Das kommt jetzt als nächstes das Thema noch. Könnte doch sein, wir waren ja nicht im Schlafzimmer der Gorbatschows dabei. Manche sagen ja, die hätte ja auch eine gläubige Großmutter gehabt, der Michael Gorbatschow. Und was war nicht alles schon vorbereitet, auch hier, Internierungslager, das war alles abgesteckt. Ist ja nicht so, dass das alles so... Und dann noch dem Schabowski seine Pressekonferenz. Da kann er seinen eigenen Spickzettel nicht lesen. Ich denke ja, ich glaube schon und gleich ja. Und dann waren sie an der Bornholmer Brücke gestanden. Bin ich schon ein paar Mal noch vor der Grenze immer rübergefahren und da haben sie mich gefilzt und alles. Und es war für mich, ich habe geheult vor Freude. Wirklich. Und ihr hoffentlich auch. Das war ein Wunder Gottes. Wenn die Jüngeren können noch nicht geheult haben, das ist schon länger her. Aber ich hoffe, ihr freut euch jetzt genauso mit. Und was ist das ein Geschenk? Wir haben es vorhin gehabt. Na, weiß nicht, ob die noch da ist, Ludwigs Lust. Ja, Ludwigs Lust, ne? Mein Schwiegersohn ist in Ludwigs Lust geboren, einer von meinen Schwiegersöhnen. Ist das nicht ein Wunder? Das hätten wir doch vor der Grenze gar nicht gedacht, dass man meinen Schwiegersohn aus Ludwigs Lust bekommt. Also mit der Ost-West haben wir ja schon in der Familie drin. Das ist doch ein Geschenk. Das war der Kairos. Das war der Kairos. Der Moment, wo Gottes Möglichkeit, wo Gott eine Chance eröffnet hat in dieser ablaufenden Zeit, wo er die Ewigkeit geöffnet hat, die Geschichte geöffnet hat und jetzt, als die Zeit erfüllt war und als Jesus auf die Welt gekommen ist, eine Sprache im Mittelmeerraum, die sogenannte Pax Romana, natürlich war das auch teuer erkauft, dieser römische Friede, aber immerhin, es gab einen Sprachraum, das Evangelium konnte sich in Windeseile ausbreiten, als die Zeit erfüllt war. Gott blickt durch, wie er oft nicht. Er macht es. Er macht seine Heilsgeschichte und er kommt zu seinem guten Ziel und es darf uns jetzt auch heute Abend bei all dem, was in der Welt an Irrungen und Wirrungen passiert, Jesus sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und die Leute, die da meinen, sie sind die Götter in Weiß oder wie auch immer und sie müssen alles regieren, die werden auch eines Tages abtreten, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das steht fest. Und deshalb nutzt diese Zeit, wenn Gott euch einen günstigen Moment schenkt, auch in eurem Leben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Heute, wenn du vielleicht da drin sitzt und denkst, naja, wollen wir mal den Franken auch einmal anhören, dann könnte es sein, dass Jesus mit dir reden will und du überhörst es. Mich bin da überhaupt nicht wichtig. Es geht um Jesus und die Geschichte, die mit dir weitergehen soll. Und wenn Jesus mit dir redet und jetzt zum Beispiel so einen Anruf macht, ne, dann könnte doch das sein, ist nicht schlimm, geht ruhig dran, vielleicht ist was Wichtiges. Dann könnte doch sein, dass er mit dir reden will und einen Plan für dein Leben hat. Ich war mal in einer Gemeinschaft, da haben sie mich dann das nächste Mal ganz böse angeschaut und hat gesagt, du hast was angerichtet, du. Da sage ich, wie was habe ich denn angerichtet? Unsere beste Mitarbeiterin haben wir verloren. Dann habe ich gesagt, was ist denn mit der? Ne? Ist die im Krankenhaus oder sonst was? Nee, die ist auf eine Bibelschule gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, Halleluja, preis den Herrn. Dann hat er gesagt, gut. Also wieso tut die Jesus so rum? Das ist der Ruf Gottes. Und es wäre doch schön, wenn der ein oder andere vielleicht erkennt, dass er einen Auftrag von Gott hat, eine Berufung heute Abend. Das kann natürlich hier auch vor Ort beginnen, aber es muss ja nicht dabei bleiben. Es kann ja sein, dass dich der Herr woanders haben will und du überhörst seinen Ruf. Herr, ich will auf dich hören. Und übrigens, es gilt jetzt nicht nur für die Jüngeren, die Älteren dürfen jetzt gar nicht weghören. Der Abraham war im zarten Alter von 75 Jahren, als er die Berufung von Gott bekommen hat. Geh und zieh aus deinem Vaterland. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, also, wenn er uns da lässt und wenn wir sein Wort hören, also bitte, da gibt es keine Altersgrenzen. Kann schon sein, dass er uns nochmal sendet. Und da hat er viele Möglichkeiten, mit uns zu reden. Und vielleicht gibt es Dinge, wo wir auch Sachen in Ordnung bringen sollen und wo er mit uns spricht und sagt, du, ruf den heute Abend bitte noch an. Morgen seid ihr wieder im Gottesdienst zusammen und ihr habt euch nicht versöhnt. Und er redet mit uns so, dass wir merken, nutzt die Zeit. Vielleicht fällt dir auch noch jemand ein, den du einladen könntest. Nutzt die Zeit, kauf sie aus. Du weißt nicht, wie lange es noch ist. Denn es ist böse Zeit. Ich glaube, das brauchen wir nicht im Detail beschreiben, das kriegen wir tagtäglich mit, dass wir nicht in einer besonders guten Zeit leben. Wir haben zwar hier viel Freiheiten und wir können einiges noch tun, aber es ist eine Verwirrung im Gang ohne Ende und unsere Kinder und Enkel werden auf eine böse Weise manipuliert an vielen Stellen. Und ich glaube, das brauche ich euch nicht im Detail beschreiben, da seid ihr sehr viel kritischer als in den Altbundesländern. Gott sei Dank. Schaut bitte genau hin, was die Kinder und Enkel für Lehrinhalte in der Schule mitkriegen und was ihnen da eingetrichtert wird an der Gender-Ideologie und vielen anderen Dingen. Und unser einer Enkel kam neulich und sagte, er musste im Unterricht 60 verschiedene Geschlechter benennen und sagte, Opa, ich weiß aber bloß zwei. Habe ich gesagt, passt schon, ist in Ordnung, schreibt es hin. Verrückt, oder? Wo sind wir denn? Es ist manchmal wirklich krank, was da passiert. Und deshalb nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit, es ist eine günstige Möglichkeit, wenn Gott eine Möglichkeit schenkt und zu dir reden will und eine Gelegenheit gibt. Es gibt manchmal den Kairos in einer Gemeinde. Da passieren Dinge, die kannst du nicht planen. Ich war in einem Ort, ihr kennt den bestimmt auch, Hoyerswerda, ist ja gar nicht so weit weg. Und es ist ein altes Gemeinschaftshaus, also da habt ihr eine Villa dagegen. Ja, wirklich. Mauerriss und so weiter und die Rampe funktioniert nicht richtig und die Stühle sind, okay. Egal, aber das ist gar nicht so wichtig. Sondern, was da passiert ist, die Mitarbeiter hatten gesagt, du setzt dich nach der Veranstaltung nebendran in einen extra separaten Raum und da können wir die Leute dann einladen zu Seelsorgegesprächen. Und nach dem ersten Abend haben sie dann gesagt, wir müssen dir ein paar Brote aufheben. Du kommst ja gar nicht mehr raus aus dem Raum. Gott hat es geschenkt, dass die Menschen wirklich fast Schlange an dem Raum standen und ihre Schuld unter das Kreuz gebracht haben, für sich haben beten lassen, Seelsorge genutzt haben. Und den Reiseevangelisten gibt man ja gern was mit, was man dem eigenen Gemeindeleiter nicht so sagt, weil den sieht man ja morgen wieder oder ja, vielleicht bei der Bäckerei oder wo auch immer. Ja, geil. Also ich wollte es nur als Beispiel sagen, das war der Kairos dort. Konnte ich mir nicht erklären. Bei dem Haus nicht und bei den Umständen nicht. Aber Gott hat es geschenkt. Wir können es nicht machen. Aber ich sage das zur Ehre Gottes. Er hat es gemacht. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Zeit dann auch entdecken und erkennen und dann auch danach handeln. Deshalb ist Weisheit die Gabe, das zu erkennen. Und deshalb lasst euch mit Gottes Geist füllen. In Ephesus und im kleinen asiatischen Raum gab es ja den Kult des Weingottes Dionysius. Dem hat man nicht nur gehuldigt, sondern den hat man so gehuldigt, dass man natürlich viel Wein getrunken hat, weil der musste man ja besänftigen. Und entsprechend da wurden ekstatische Orgien gefeiert. Nun haben wir heute nicht den Weingott Dionysius, aber wir haben ein Alkoholproblem, auch bei uns. Natürlich nicht bei euch in Sachsen, das ist klar, das ist nur in Bayern. Sauft euch nicht voll Wein, heißt es da. Und das ist ein großes Problem, Alkoholismus. Und ich bewundere jeden, ich war schon öfters auch in Ceran und in Elbingerode, dass es Menschen gibt, die bereit sind, auch eine solche Suchtklinik zu besuchen und sich Hilfe an Leib, Seele und Geist zu holen. Das ist eine großartige Arbeit, die da passiert. Auch vom Glauben her eine großartige Arbeit. Und wir sollten sie auch weiter unterstützen. Ja, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Es muss nicht der Alkohol sein, es kann auch was ganz anderes sein. Vielleicht ist es gar nicht dein Problem, vielleicht ist es Internetsucht und du schaust dir Bilder an, die du nicht anschauen darfst und solltest, wo deine Frau oder wer auch immer nicht dabei sein sollte, wo du dich schämen müsstest, bringst zu Jesus. Er will dich befreien. Vielleicht ist es auch nicht dein Problem und du hast ein anderes Problem. Auf jeden Fall lass dich vom Geist Gottes erfüllen. Sauft euch nicht voll Wein, das kann Verschiedenes bedeuten, woraus ein unordentliches Wesen folgt. Lass dich aber vom Geist Gottes erfüllen. Und dann siehst du plötzlich glasklar, um was es geht. Du siehst, wo du Veränderung brauchst und die Liebe Gottes kommt auch an die dunkelsten Punkte hin in deinem Leben. Deshalb ein letztes noch bei dem Wach auf. Zum Loben und zum Danken bist du ermutigt. Wenn wir uns manchmal begegnen, dann gibt es ja vieles, worüber wir zu jammern haben und zu klagen haben. Aber man könnte sich auch mal so begegnen. Was gibt es heute zu danken? Ich schaue jetzt in ein bisschen ratlose Gesichter, aber vielleicht fällt uns auch nicht gleich was ein. Ich verstehe euch ja, mir auch nicht gleich. Aber wir sollten das mal wirklich praktizieren. Wir sind schnell dabei. Bumm, das gab nicht und das und da und dumm. Und ich weiß auch noch was. Aber gibt es nicht auch Dinge, für die wir heute dem Herrn danken? Was gibt es heute zu danken? Wir sollen einander ermutigen mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Tun wir das? Tun wir das wirklich? Wir brauchen es doch auch. Es ist ein Geschenk. Ich bin in meiner ersten Stelle, hatte ich einen befreundeten Landwirt, das war der erste Bauer, wenn man in Nürnberg von der Stadtgrenze rausgefahren ist, da hatte der seinen Hof. Und es war ein gläubiger Mann. Und wenn du bei denen auf dem Hof gefahren bist, der hat immer gesagt, kommst du mal, Bau, da kriegst du einen Sack Kartoffeln und gelber Rühm, also Karotten, Entschuldigung, also Karotten und sonst was. Und wenn du da aufgefahren bist auf den Hof, da war das Fenster auf und dann lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, was der alles gesungen hat. Und der Evangeliumsrundfunk ganz laut, der hat ja die ganze Gegend beschallt. Das war dem Hans Kleinlein, so hieß der Mann, völlig wurscht. Der hat Gott gelobt. Und manche haben gesagt, der Spinner, der Bauer da. Ne? Aber das war dem auch egal. Er war ein wunderbarer Zeuge von Jesus und ein Mutmacher. Und ich bin gern zu dem gefahren. Bin gern zu dem gefahren. Weil du bist ganz anders wieder weggefahren. Auch wenn du im Dienst manche Prügel bekommen hast. Von rechts und von links kriegt man ja manchmal als Evangelist. Aber der hat einen wieder aufgerichtet. Und der hat einen zum Loben und zum Danken gebracht. Ja, das ist etwas, was wir uns angewöhnen sollten und wo wir uns reizen sollten. Ich meine nicht, dass wir das andere weglassen dürfen und dass wir das alles unter den Teppich kehren, das meine ich nicht. Aber ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Was ist das? Ein Geschenk. Das ist was, wo wir, Luther hat mal gesagt, wer singt, der betet doppelt. Wer singt, betet doppelt. Also fang mal an, doppelt zu beten. Warum nicht? Nun, vielleicht ist es bei euch auch gang und gäbe, dann habe ich nichts Neues gesagt. Ihr nehmt es euch einfach mal mit, es steht ja da. Ich kann euch ja nur sagen, was da im Wort Gottes steht. So, das ist das Erste, also aufwachen. Jetzt kommt das Zweite. Jetzt geht es in die Praxis hinein und das Eigenartige bei Paulus ist, er nimmt ja, also drei Kapitel, das habe ich ja vielleicht schon erklärt, macht er Christus ganz groß und seine Gemeinde. Stellt es ganz groß vor Augen, was Jesus für uns getan hat. Und dann kommen jetzt die Dinge, wo er sagt, okay, das ist euch geschenkt. Und jetzt lebt es aber auch so. Jetzt geht es um die christliche Haustafel hier. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Punkt. Und jetzt gehen wir nach Hause. Das war's. Ja, macht es halt. Na, jetzt geht's ja weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Ich denke, das ist ein spannendes Thema. Es ist jetzt heute Abend kein Ehevortrag, darum will ich nur ein paar Gedanken dazu skizzieren. Da müsste man eine ganze Bibelreihe dazu machen, aber das ist heute Abend nicht dran. Auf jeden Fall hat mir neulich jemand gesagt, ja, pass einmal auf, war ein Mann. Die Frauen, die haben jetzt einmal eine Zeit lang so Oberwasser gekriegt mit der Emanzipationswelle und jetzt schlagen wir Männer mal zurück. So hat er das gesagt, wir schlagen zurück. Dann habe ich gesagt, lass den Quatsch. Niemand schlägt zurück. Wir haben ja der Machtkampf wäre dann eröffnet und jetzt waren die Frauen einmal dran, jetzt kommen die Männer wieder dran und was weiß ich alles. Wie gesagt, es ist oft nicht das Problem der Frauen, sondern wir werden hier gewaltig, jetzt sage ich mal, hineingenommen in eine Lebensweise, die wir von Jesus uns schenken lassen müssen. Es heißt hier, ordnet euch, als erster Vers, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir haben es vorhin gehabt, die da waren, Kapitel 4. Einer ist unser Meister, wir sind Schwestern und Brüder. Das heißt also, da gibt es schon mal eine Rangfolge. Der Oberste ist Jesus, nicht Mann oder nicht Frau. Jesus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Also da steht einer über uns. Wenn wir das nur immer sehen würden in unserem Familien- oder Ehealltag. Und dann noch das Wort unterordnen. Ordnet euch euren Männern unter. Wenn man es aus dem Griechischen wörtlich übersetzt, heißt es, den anderen unterstützen, sich zur Verfügung stellen, interessiert sein, sich anvertrauen. Wir merken, jetzt hat es einen ganz anderen Klang, oder? Wir wissen, was damit jetzt gemeint ist, was das heißt, sich einander unterordnen, unterhaken, unterstützen, zur Verfügung stellen, interessiert sein, sich anvertrauen. Und nun möchte ich anfangen damit, dass ich erstmal zu uns Männern spreche. Die Frauen hören jetzt mal weg. Die dürfen mithören, aber ja, wie ist es? Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Was heißt das für uns? Wie hat Christus seine Gemeinde geliebt? Also da sind wir weit, weit, weit weg, ich jedenfalls. Vielleicht ist es bei euch anders und ihr seid da. Okay, freu dich. Ich bin da weit weg. Wie hat Christus seine Gemeinde geliebt? Er hat sich für sie dahingegeben. Er hat nicht nur Vater und Mutter verlassen, wie es hier heißt, sondern er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er ist unser aller Diener geworden. Er hat sie von Anfang an geliebt, seine Gemeinde mit ihren Schwächen und Runzeln. Und er sorgt jeden Tag für sie, für dich und für mich, für die Gemeinde. Menschlich gesprochen können wir das gar nicht. Wir würden alle wie an einer steilen Wand zurückprallen. Aber in der lebendigen Beziehung mit Jesus, da können wir wachsen. Und da wird das Wort Hingabe vielleicht auch für uns Männer noch einmal eine ganz neue geistliche Herausforderung. Und dann werden wir auf diese Weise auch geistlich das Haupt, wo sich dann unsere Frauen getrost hineinklinken und unterstellen können. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Den Männern wird hier, ich sage es mal so, etwas ausführlicher gesprochen und etwas mehr Verantwortung gegeben als den Frauen. Ihr habt es vielleicht gelesen und gehört. Das heißt, ich kann nicht sozusagen meine Frau verantwortlich machen für Dinge, die ich als das geistliche Haupt zu übernehmen habe. Die kann ich nicht wegdelegieren. Ich sage euch mal ein Beispiel, ohne den Ort zu nennen. Natürlich nicht in Sachsen, sondern woanders. Ich bin bei einer jungen Familie eingeladen zum Abendessen. Es ist Bibelabend und ich sage dann so, die Großeltern wohnen auch noch im Haus und sage, naja, wir sehen uns ja später, ne? Weil ich denke, die Großeltern werden ja schon den Enkeldienst machen. Sagt der Mann zu mir, meine Frau, die kommt nachher schon zur Bibelwochen. Da sage ich, und du? Nö, also bei uns ist es so, die Frauen kommen da. Das hat mein Vater auch schon so gemacht. Also das hat mein Vater auch schon so praktiziert. Das ist hier jetzt ganz anders besetzt, gell? Also ihr seid wunderbar, alles gemischt. Das ist schon ein Problem. Da delegiert jemand was weg, was er gar nicht wegdelegieren darf. Er hat die geistliche Verantwortung, wir Männer haben die geistliche Verantwortung, die Hauptverantwortung von Gott her und die können wir nicht einfach wegdelegieren. Und ich bin im tiefsten überzeugt, wenn wir jetzt unter uns wären, dass das die Frauen genauso bestätigen würden und sagen, ja, ich wünsche mir so jemand. Ich war neulich bei einer SMD-Gruppe eingeladen, also Studentenmission Deutschland. Da hatte ich einen Vortrag zu halten, nicht zu dem Thema, sondern zu einem ganz anderen Thema. Und da sagte mir eine junge Studentin, Doktorandin der Biologie, sagte, naja, wir sind da so im Foyer gestanden mit einigen anderen Studenten. Naja, ich wünsche mir schon einmal einen Mann, an den ich mich anlehnen kann und 4 Kinder. Aber solche Kerle gibt es ja nicht mehr. Das war eine offene Rede, ne? Ich habe gesagt, naja, da müssen Sie schon, ich weiß da schon Gruppen, da kennst du schon, ne? Und so. Ich bin ja kein Ehevermittler, aber ich kenne halt schon solche Männer. Da sehnt sich jemand danach, dass er sich einmal anlehnen kann und dass jemand das geistliche Haupt auch ist. Und eine kluge Frau, gell, also Doktorandin der Biologie, wo ich sage, die könnte ja auch anders reden. Eine große Sehnsucht eigentlich, um geistliche Wahrheiten zu leben. Und die werden uns hier deutlich gemacht. Und gerade die Ehe von Mann und Frau ist ja die tiefste und engste Lebensgemeinschaft auf dieser Welt. Die zwei werden ein Fleisch. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und wenn das nicht gelingt, das Verlassen, da haben die Eltern auch ihren Anteil, ich weiß, wovon ich rede, dann gelingt das andere auch nicht. Es muss auch das Innerliche loslassen, passieren. Das ist biblisch, das ist richtig so. Und da haben sich die Eltern mit Ratschlägen und so weiter herauszuhalten. Die dürfen Hilfestellung geben, wenn sie gefragt werden, aber ansonsten ist eine neue Familie, eine neue Einheit entstanden. Auf jeden Fall ist es eben jetzt nicht umgekehrt so, dass die Frauen jetzt den Männern die Füße küssen müssen und sich quasi so als Sklavinnen gebärden, sondern hier wird eine klare Ordnung beschrieben, die biblisch ist, die geistliche Hauptverantwortung hat der Mann und die Frauen, die haben sich jetzt, da steht ja das Wort, ihr Frauen am Schluss, ehrt eure Männer. Es ist übrigens interessant, es ist mir lange nicht aufgefallen, dass das im Epheserbrief 2 Worte sind. Vielleicht wisst ihr das aber alle schon und dann könnt ihr das auch wieder vergessen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat Und am Schluss heißt es, ihr Frauen begegnet euren Männern mit Respekt. Und wenn wir jetzt wieder trennen würden, die Frauen gehen raus und wir Männer unterhalten uns für uns, wäre genau das der Punkt. Mir hat neulich ein Mann gesagt, nee, ich würde auch sagen, ich möchte von meiner Frau respektiert werden. Und die Frauen würden umgekehrt sagen, ich will geliebt werden. Wir sagen zwar, das ist dasselbe Wort, aber wir sind da wegen einsilbig in der deutschen Sprache. Aber hier stehen bewusst zwei Worte. Und es hat was damit zu tun, wie eine gute geistliche Ordnung zusammengestellt wird von Gott, dass dieses Tandem auch funktioniert. Und wir am Ende merken, wir können einander als Eheleute in eine Richtung marschieren, nämlich hinter Christus her und in seiner Gemeinde und ihm dienen mit den Gaben, die er uns geschenkt hat. Und wie schön ist es, dass Gott uns zur Ergänzung geschenkt hat einander. Sowohl die Männer wie die Frauen. Er hätte es ja auch einlinig machen können und sagen, ich schaffe nur ein Geschlecht und so weiter, das ist alles okay. Aber das wäre ja schwierig. Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Bein, ruft Adam aus, als er aus dem Schlaf erwacht. Was ist das ein Geschenk, das Gott uns damit macht? Sehen wir einander als Ergänzung an oder treten wir in den Konkurrenzkampf? Und da sind beide Geschlechter angesprochen. Sehen wir uns wirklich als Geschenk füreinander an? Und ich sage das immer den jungen Ehepaaren oder wenn die ersten Krisen kommen, ihr habt beide auf Zugewinn geheiratet. Überlegt mal, warum ihr den anderen geheiratet habt. Auf Zugewinn hat man geheiratet, nicht auf Verlust. Und dann im Lauf der Ehe sieht man, oh, das läuft nicht und es sind seine Socken wieder da liegen und viele andere kleine Dinge. Aber wir sollten noch mal sehen, in welchen Segenskreis uns Gott eigentlich mit der Ehe hineingestellt hat. Und ich bin zum tiefsten überzeugt, wenn wir diese Ordnung Gottes leben, dass dann auch unsere Frauen das genauso sehen und sich da gerne einordnen. Gerne einordnen unter dem Schirm, den wir ihnen aufspannen. Das Wasserbad der Worte, die wir, wie es hier heißt, der hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, wo wir ihnen gutes Wasser einlassen und sie können sich getrost darunter stellen. Das ist eine große Verantwortung. Und das kann ich als Mann nicht abgeben und auch die Frauen können das nicht einfach übernehmen, sondern hier ist eine gute Ordnung Gottes gemacht. Ich weiß, dass es woanders anders gesehen wird oder wie auch immer, aber ich glaube einfach, dass seine Liebe, die Liebe von uns Männern, die Motivation ist für den Respekt der Frauen und umgekehrt, wenn die Frauen ihre Männer respektieren, dann werden sie auch zurückgeliebt. Und jetzt kann man überlegen, in welchem Kreislauf ihr euch befindet momentan. Es kann ja sein, dass dieser Segenskreis der Ehe momentan unterbrochen ist, dass es eher so eine Spirale runter ist. Ne? Kann ja sein. Aber jetzt kann jeder von euch überlegen, wo Gott ihn heute Abend, das ist der Kairos, zeigt, du, pass mal auf, fang mal an. Ich habe neulich einem Ehepaar, habe ich ihm gesagt, pass mal auf, fang mal an, einfach nicht immer dauernd an deiner Frau rum zu kritisieren, sondern zeig ihr mal einfach deine Liebe und wenn sie noch nicht beantwortet. Wir waren wirklich voll in der Krise drin. Fang mal an. Und dann bet mal 4 Wochen. Und nach 4 Wochen kommen Freudestrahlen. Stell dir vor, das wirkt. Nicht, dass es einen Streit nicht geben darf, natürlich darf es den geben. Und es muss auch einmal, die Türen müssen, können auch mal geknallt werden, aber die Frage ist, gehen die Türen wieder auf? Wie gesagt, ihr schaut mich jetzt ein bisschen so fragend an, oder ich weiß es nicht, wie ich das deuten soll, aber ich kann ja in eure Herzen nicht reinschauen, aber es fällt mir momentan echt schwer, so bei gar so. Aber ich sage es jetzt einfach so, überlegt selber, wie es bei euch ist. Und dann fangt einer an. Vielleicht findet ihr den Mut dazu, das gegenseitig euch wieder neu zu zeigen. Steigt in den Segenskreis ein. Denn auch der Feind möchte, Spurgeon hat es mal so gesagt, wenn er nichts zum Angreifen hat, dann muss er Ehe und Familie angreifen. Und das ist brutal, was momentan in christlichen Ehen und Familien alles passiert. Und man steht manchmal fassungslos daneben und denkt sich, das kann doch nicht wahr sein, dass die sich jetzt getrennt haben. Also ich glaube, da ist ein guter Hinweis für uns gegeben, geistlich ordnet euch einander unter in der Furcht Christi und dann, ihr Männer, liebt eure Frauen, seid das Haupt, nehmt die Verantwortung wahr, die Frauen möchten gerne, dass ihr da vorangeht und dann kann sich die Frau auch unterordnen. Wenn es aber der Mann nicht vorangeht, was bleibt denn der Frau übrig? Sie muss es ja machen. Wenn der Mann das Geistliche nicht bedient, da kann man den Frauen keinen Vorwurf machen. Und wenn die Männer sich alle zurückhalten in Gremien und sagen, da schicke ich meine Frau hin, ne, die kann die Zeit absitzen, ja, Entschuldigung, sorry, da kann man jetzt den Frauen den Vorwurf nicht machen. Oder wenn man es so macht wie bei der Bibelwoche. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes hier genau für uns hören und neu wieder durchbuchstabieren, was das heißt. Wir buchstabieren jedenfalls seit 41 Jahren und ich bin sehr dankbar, so eine treue und fürsorgende Frau zu haben, die meinen Dienst voll mitträgt und die mich, wie Hans-Ulrich Barzani neulich gesagt, noch nicht weggeschickt hat. Ich sage das so offen. Noch nicht weggeschickt hat. Es ist eine Gnade. Es ist nicht mein Verdienst. Ich weiß, dass es Krisen gibt, auch unter euch, auch wenn ihr jetzt so sagt, das machen wir nicht so. Es gibt's, aber bitte, Jesus ist der beste Garant, dass wir uns wieder versöhnen können zur Vergebung. Die Käthe Luther war eine kluge Frau, die hat ihrem Martinus, als sie geheiratet haben, gesagt, lieber Martinus, es hat niemand im Ehebett Platz als alleine du und Jesus Christus. Ein anderer darf da nicht nein. Und das ist es. Wir machen den Bund zu dritt. Und der dritte im Bund ist Jesus. Also nehmt ihn mit rein. Soweit mal. Jetzt kommt noch ein kleiner Crashkurs für Kinder und Familien. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, Kapitel 6, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Ihr Eltern, ja, ihr Kinder ehrt Vater und Mutter. Wenn wir das jetzt unseren Kindern sagen, wäre es die falsche Zielrichtung. Ich glaube viel eher, dass es an uns gerichtet ist, wie wir mit unseren alten Eltern umgehen. Das werden unsere Kinder sehr genau beobachten. Da müssen wir noch gar nichts sagen. Wenn ich auf meine Kinder so zugehe und sage, du musst Papa und Mama ehren, ne, das ist Quatsch. Sondern das Leben, wie ich mit meinen Eltern umgehe, das werden unsere Kinder sehr genau beobachten. Das Leben spricht mehr als unsere Worte. Und dann werden sie das vielleicht auch als Beispiel nehmen und sagen, so kann man die Eltern auch ehren und mit ihnen umgehen und sie auch im Alter noch nehmen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn auch die älter werdenden Eltern manchmal zu Kindern werden. Hat mir nämlich neulich jemand gesagt, sagte, du, das ist schon schwer. Der vergisst ja alles. Aber er weiß noch den Namen seiner Frau. Das ist nicht einfach. Aber dennoch gilt hier an der Stelle eine Verheißung in dem Gebot, auf das dir es wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Und wir merken, wie dieser Generationenvertrag bei uns immer mehr ausgehöhlt wird. Und wir müssen uns als Christen mal Gedanken machen in Zukunft, wie wir da als mehr Generationen miteinander umgehen. Vielleicht ist das gar nicht euer Problem und ihr lebt es alle hier im Ort und wunderbar, danke dem Herrn. Aber es kann doch nicht nur die Lösung sein, dass wir die Heime, die wir gar nicht mehr bezahlen können, alle füllen oder wie auch immer. Und dann kommt hier etwas, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, aber gleichzeitig steht natürlich, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Und ich glaube, da gehört beides dazu. Es gibt Kinder, man kann Kinder ermutigen, man kann Kinder aber auch den Willen brechen. Und wenn ich jetzt das erzähle, ich sage das jetzt mal ohne Namen, dann bewegt mich das immer noch, weil ich die Familie auch ein Stück begleitet habe. Der Vater hatte von einem Missionar gehört, dass man seine Kinder regelmäßig zu züchtigen habe. Und er hat es jeden Freitagnachmittag gemacht, hat seine drei Söhne ins Wohnzimmer gerufen, die Tür zugesperrt, seinen Ledergürtel genommen und hinten auf den blanken Rücken, ob die was gemacht haben oder nicht. Denn es heißt ja im Wort Gottes, züchtige deinen Sohn. Ohne dass die was angestellt haben, gell? Einfach Freitagnachmittag war Termin zum Züchtigen. Steht ja in der Bibel, ne? So hat der Missionar das ausgelegt. Dass einer dieser Söhne heute noch ein vollmächtiger Verkündiger des Evangeliums ist, ist ein Wunder. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist die eine Seite. Die andere ist, ich treffe einen jungen Mann, der sagt zu mir, meine Eltern haben mir überhaupt keine Grenzen gesetzt, ich komme dem Leben nicht zurecht. Ich habe jetzt bewusst diese Extrembeispiele genommen. Keine Grenzen. Ich komme mit dem Leben nicht zurecht. Dauernd Arbeitsstelle und das ist nicht richtig und der ist blöd und der. Genauso schwierig. Grenzen zu setzen, gleichzeitig mit Liebe. Das ist die hohe Kunst. Das ist die Weisheit, die wir von unserem Herrn brauchen. Die brauchen wir. Klar müssen wir Grenzen setzen und wir müssen auch erziehen. Wir müssen auch mal sagen, das ist jetzt eine Konsequenz. Wenn das Taschengeld weg ist, ist es weg. Es gibt viele Dinge, die da zu besprechen wären, aber es ist auch kein Erziehungsabend, aber hier steht es drin, hier steht es drin. Beachtet es bitte im Umgang miteinander, wie ihr einander begegnet, ihr Eltern, den Kindern und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Kinder auch prägen. Erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe da mal bei einem Fritz Rieneker, auch ein Aufwachton, vielleicht ganz gut, es ist ja auch jetzt schon gleich 8 Uhr, gelesen, der hat es, das ist auch schon ziemlich alt, was der geschrieben hat, aber nach wie vor aktuell, also Gottes Wort lieb machen. Das ist unser Auftrag, Gottes Wort lieb machen. Doch auch durch unser Leben, dass ich den Kindern das lieb mache und dass die Kinder merken, das Wort wird nicht nur gelesen, das Kalenderblatt oder was auch immer, sondern es wird auch gelebt. Es nützt ja nichts, wenn ich das draufhaue und die Kinder erleben was ganz anderes. Das nützt nichts. Negative Einflüsse fernhalten, ja, das ist unser Auftrag. Und vielleicht muss der eine oder andere mal vielleicht seine Kinder von einer gewissen Unterrichtsstunde abmelden, wo solche irrigen Dinge vertreten werden. Warum denn nicht? Ich weiß nicht, ob man das in Sachsen machen kann, aber in Bayern habe ich schon bei einigen Eltern das erlebt, die gesagt haben, in diese Unterrichtsstunde kommt mein Kind nicht. Ich wehre mich dagegen, dass es solchen Einflüssen ausgesetzt wird. Ja, da gehört Schneid dazu. Da muss man mal durchhalten und sagen, nee, das kriegen meine Kinder nicht mit. Ich weiß nicht, wie das sächsische Schulgesetz aufgestellt ist, müsst ihr selber prüfen, aber man kann nicht alles gefallen lassen sich. Nicht zum Zorn reizen, habe ich schon gesagt, für Kinderfreuden sorgen. Das ist von dem Fritz Rieneker übrigens, der das Bibellexikon geschrieben hat. Bei dem habe ich das abgetippt. Ein bekannter Theologe. Für Kinderfreuden sorgen. Na klar. Wilhelm Busch und Johannes Busch sind ein beredtes Beispiel dafür. Die sind in einer großen Familie aufgewachsen in Frankfurt am Main. Und der Vater und die Mutter haben immer wieder für Kinderfreuden gesorgt. Es war nicht besonders langweilig im Hause Busch. Vielleicht war auch das ein Geheimnis, warum sie sich dann so fröhlich bekehrt haben zu Jesus. Das musst du natürlich selber machen. Aber das ist doch nicht verboten, als Christen auch fröhlich zu sein, auch mal eine Wanderung zu machen, mal einen Ausflug zu machen, mal einen Lauf auf die Berg und einmal vielleicht rein ins Meer, wo auch immer dir gefällt. Das ist doch was Schönes. Vielleicht einmal einen Spieleabend zu machen, wo man sagt, das sind gute Spiele, macht uns Freude. Ist nicht verboten. Vorbild, Gebet und natürlich mehr Zeit, klare Regeln, die auch kindgemäße Andacht, gute Gewohnheit an den Gottesdienst und wenn es eine Jungschau oder einen Kindergottesdienst und einen Teenagerkreis oder Jugendkreis gibt wie bei euch, was soll es denn Besseres sein? Da kann man doch nur die Eltern bitten, macht den Fahrdienst. wenn die Kinder nicht kommen können. Ihr habt doch alle ein großes Auto. Macht's doch. Das Beste, was man machen kann. Der beste Fahrdienst. Mir hat mal eine ältere Frau gesagt, die hat ihren Jungen die Freizeit auf dem Waginger See, wo ich zum Glauben gekommen bin, auf dem Zeltlager gesponsert. Die hat gesagt, Marias, das war die beste Investition meines Lebens. Das war die beste Investition meines Lebens. Mein Enkel ist zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Ja, also ich will das nur kurz anreißen und dann natürlich noch die Arbeitswelt. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Jetzt geht es natürlich da um den Sklavendienst, der ja damals üblich war, das war handelsüblich, dass es Sklaven in den Häusern gab. Und die Sklaverei hat ja auch noch lange in den Südstaaten, in den USA stattgefunden. Aber ich würde es mal übertragen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und was passiert da nicht heute alles? Sowohl von der einen Seite wie von der anderen Seite. Überzogene Forderungen auf der einen Seite, aber auch moderne Formen von Sklaverei. Ich sag's mal so, da hat endlich ein Familienvater Urlaub, 5 Kinder, er steht in seinem Garten, der Chef kommt mit einem Flugticket und sagt, Herr Sowieso, morgen fliegen Sie nach Chicago, über den Gartenzaun. Und der Arbeitnehmer sagt, nö, ich habe Urlaub. Sagt er, nee, Sie haben einen außertariflichen Vertrag, Sie fliegen. Und was macht er? Er fliegt. Urlaub passé. Lösung, mach deinen Urlaub nie im Garten, wo der Chef kommen kann. Klammer auf, ist nicht gerade Chef von dem Chef gewesen. Er hätte es ja auch anders machen können. Aber nachdem das zu Hause in der Nähe der Firma war, war es natürlich naheliegend, erst einmal dahin zu gehen. Er musste nicht so weit laufen. Aber hier ist beides gemeint. Lass das drohen. Mach den Leuten keine Knebelverträge. Wie ist es? Wie ist es damit? Bei Nehemia, als der die Stadtmauer wieder aufgebaut hat, gab es soziale Ungleichheiten. Da mussten in der Gemeinde sich manche verdingen, mussten ihre Töchter verkaufen, damit sie die Zinsverträge zurückzahlen konnten, während die gemeinsam im Reich Gottes die Mauer von Jerusalem aufgebaut haben. Leute, es geht nicht. Das ist vor Gott nicht in Ordnung. Da muss ein Ausgleich her und das macht der Nehemia auch. Der ruft alle zusammen und sagt, wir machen Gott aber so keine Ehre. Also sofort Schuldscheine her und es wird erlassen und fertig. Wir sind ein Volk. Die Israeliten hatten ja, zumindest von Gottes Wort her, dass sie das sogenannte Jubeljahr ausrufen, 7x7 Jahre, und dass dann wirklich wieder ein Schnitt gemacht wird. Dass dann die Versklavten wieder freigekommen sind. Und dass man dann auch wieder Grundbesitz zurückgerichtet hat, den man vorher überhaupt nicht mehr hatte. Und ich glaube, dass das auch einer der Punkte ist, die uns nach wie vor beschäftigen. Ich halte jetzt hier keine politische Rede, aber hier steht es ja drin. Leute, lasst dieses Drohen und dieses Knebeln und umgekehrt auch, habt keine so großen Forderungen, sondern seht auch die Not des Arbeitgebers an. Ich sage mal ein anderes Beispiel, ich hatte einen guten Bekannten, der hat eine Firma gehabt mit 400 Mitarbeitern. Und er war auch Mitglied der landeskirchlichen Gemeinschaft und musste ja gucken, wie du genug Aufträge bekommst. Er kam einmal in schwieriges Fahrwasser und dann hat er eine Betriebsversammlung gemacht und hat den Leuten das geschildert, die immer übertariflich bezahlt worden sind, noch dazu, bitte. Und sagte, Leute, es läuft nicht mehr so, wir müssen Überlegungen machen. Und dann sagten zwei, Chef, wir gehen in Vorruhestand. Wir haben jetzt bloß noch anderthalb Jahre, komm, wir können gehen. Kein Problem. Zwei andere sagten, Chef, du musst keine Gehaltserhöhung machen. Und noch zwei andere sagten, wir können da irgendwie auch die Zeit reduzieren bei uns, die Stundenzahl, weil meine Frau, die hat jetzt da auch eine Teilzeit, irgendwie geht schon. Was macht die Gewerkschaft? Sie schreibt einen Artikel in die Zeitung, Pleitegeier rollt über die Firma hinweg. Und ihr könnt euch vorstellen, wie viele Leute aus der Gewerkschaft ausgetreten sind, weil das einfach die Unwahrheit war. Der Mann saß heulend bei mir. So kann man nicht mit seinem Arbeitgeber umgehen, der einen jahrelang übertariflich bezahlt hat. Das ist genauso schlecht. Und umgekehrt, ein Chef, der mich gut behandelt, der werde ich auch gerne mal zwei Überstunden machen oder so ein Angebot machen und sagen, Chef, pass auf, ich verzichte dieses Jahr. Ein Miteinander, geben und nehmen. Und wenn es wieder gut läuft, dann kann der Chef sagen, komm, nächstes Jahr gibt es wieder eine Prämie. Der Laden brummt wieder. Ich weiß, das klingt vielleicht zu einfach, aber ich habe es erlebt, dass es geht, auch ohne Gewerkschaft in dem Fall. Die haben sich wirklich blamiert in dem Ort. Da sind die Ausweise nur so gehagelt und abgegeben worden, weil die Leute gesagt haben, das ist nur noch Ideologie. Quatsch. Wie gesagt, ich sage nichts gegen Gewerkschaften, die sind wichtig, aber hier wird auch deutlich, es muss ein Ausgleich her, denn ihr seid, ihr habt alle von Gott was Gutes empfangen und deshalb lebt auch so. Und letztlich kommt alles darauf an, da kommt natürlich auch noch die Sonntagsheiligung dazu, auch der Tag wird immer mehr ausgehöhlt, immer mehr Leute müssen am Sonntag in Kaufhäuser und müssen da irgendwelche Autos verkaufen und so weiter und so fort. Da liegt auch kein Segen drauf, wenn wir uns da nicht nach der Ordnung Gottes richten. Auf jeden Fall finde ich wichtig bei all dem, und es kommt letztlich morgen, da leite ich jetzt schon mal über, zuletzt. Es wird morgen die Einleitung sein, aber heute Abend der Schluss. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Verlasst euch auf ihn, er wird es wohl machen. Er hat gute Weisheit und gute Weisungen für unser Leben, unseren Alltag, als Eheleute, als Männer und als Frauen, in der Familie mit unseren Kindern, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die christliche Haustafel. Es ist spannend. Ich wünsche euch, dass ihr noch viele gute Entdeckungen daraus macht. Ich wollte euch heute mal diese Adresse geben. Und ich denke, es ist die beste Adresse, wenn wir zu Jesus kommen und ihn vielleicht auch da, wo wir gefehlt haben, wo wir nicht so gelebt haben, wie er es gedacht hat, und ihn um Vergebung bitten, vielleicht auch in der Seelsorge heute Abend, vielleicht auch im persönlichen Gebet. Und ich lade uns dazu ein. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gute Weisungen für unser Leben hast. In allen Bereichen sind deine Weisungen besser als unsere menschlichen Gedanken. Und wir wollen uns von dir leiten lassen, ob wir Arbeitgeber sind oder Arbeitnehmer, ob wir Männer oder Frauen sind, ob wir Kinder oder Eltern sind oder Großeltern. Herr, weise du uns deinen Weg. Gib uns Weisheit, gib uns Liebe, gib uns Wahrheit und gib uns Klarheit, in all den Bezügen so zu leben, dass wir dir Ehre machen. Und dass vor allen Dingen die Menschen, die uns anvertraut sind, nicht abgehalten werden von dir, sondern dass sie eingeladen werden, hin zu dir zu kommen und einzuschlagen in die Hand des Heilands, des Retters dieser Welt. Danke für diesen Abend. Segne du einen jeden von uns und wir wollen dich gemeinsam anrufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.